herzlich willkommen zu Folge 226 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute begrüße ich die volle Runde hier bei mir. Hallo Moritz.
Einen guten Abend.
Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und hallo Tim.
Ja, einen wunderschönen guten Abend aus dem bitterkalten Berlin.
Ja, wir müssen leider mit einer ziemlich traurigen Nachricht starten. Jetzt ganz kurz vor der Aufnahme hat uns die Nachricht erreicht, beziehungsweise wir haben es mitbekommen, dass der Fan aus Magdeburg, der diesen Notfall ausgelöst hat während des Spiels auf der Tribüne, am Samstag, wohl schon am Samstagabend verstorben ist. Ja, das ist natürlich eine maximal bittere Nachricht. Der Fan soll irgendwie außerdem noch in einem nahen Verhältnis zu einem Magdeburger Spieler gestanden haben. Also es ist insgesamt einfach eine unglaublich traurige Nachricht. Und wir schicken da an alle Familienangehörigen, Freunde und so weiter, glaube ich, unser herzliches Beileid.
Das ist so, ja.
Ja, und das ist auch nicht der einzige Sterbefall, über den wir hier sprechen wollen, direkt zu Beginn. Auch alle, die im Stadion waren, die das Spiel verfolgt haben, die sonst die Nachrichten um die Fortuna verfolgt haben, werden es ja auch mitbekommen haben. Dieter Herzog ist gestorben, ein ehemaliger Fortuna, hat in den 70er Jahren für die Fortuna gewirbelt, 201 Spiel für die Fortuna absolviert und was natürlich wie ganz, ganz besonders heraussticht, ist, dass er eben auch 1974 Weltmeister geworden ist. Da reiht er sich in einen ziemlich kleinen Kreis ein von Fortuna, die das mal geschafft haben. Ist ja sogar auch zum Einsatz gekommen, mehrmals. Und das ist natürlich dann schon ein Spieler mit diesen 200 Spielen, der sich relativ verdient gemacht hat um die Fortuna. Und insgesamt ja auch, glaube ich, dann noch weitere Bundesliga-Spiele gemacht. Also da ist wirklich ein großer Fortuna von uns gegangen. Und da geht natürlich eben für Freunde und Familienangehörige genau das Gleiche von unserer Stelle. Ja, Dieter Herzog ist natürlich jemand, den wir jetzt alle nicht mehr haben spielen sehen, auch um viele Jahre irgendwie natürlich nicht. Also ich glaube, unser Interesse für Fortuna wurde 15 bis 20 Jahre später geweckt, nachdem er sein letztes Spiel für Fortuna absolviert hat. Von daher können wir jetzt natürlich wenig zu ihm sagen, was über irgendwelche Artikel oder was man eben so im Internet findet, hinausgeht. Darum haben wir uns gedacht, wir fragen am besten jemanden, der ihn zu seiner Zeit halt eben gesehen hat und eben auch häufig im Stadion gesehen hat. Und da ist mir sofort mein Vater eingefallen, der mir auch immer mal wieder von dem einen oder anderen Fortuna natürlich erzählt, aber eben halt auch von Dieter Herzog erzählt hat. Und er wird euch jetzt gleich in seinen eigenen Worten mal kurz schildern, was für ihn dieser Spieler so bedeutet hat und woran er sich da noch im Speziellen erinnert.
Ja, hallo, liebes Aus dem Exil-Podcast-Team. Als treuer Hörer eures Podcasts und langjähriger Fortuna-Fan, bei meinem ersten Besuch im Stadion war ich knapp 8 Jahre alt und da stand sogar noch Otto Rehhagel beim Gegner Kaiserslautern auf dem Platz. Wollte ich dann doch mal ein paar Worte zum Tod von Dieter Herzog sagen. Der war einer unserer ganz großen Vorbilder, als wir als Jungs in der Aufstiegssaison 70 und 71 auf dem Bolzplatz die Spiele immer nachgespielt haben. Ich erinnere mich daran, dass Dieter Herzog immer mit seinen Dribblings für wirklich gute Laune gesorgt hat und dass ihm das Spiel richtig viel Spaß gemacht hat. Das konnte man ihm auch immer am Gesicht ansehen, wenn er mal wieder einen Gegner überdribbelt hatte und dann flanken konnte. Ja, und was blieb einem noch in Erinnerung? Der Aufstieg 1971, zu dem er maßgeblich beigetragen hat, ganz sicher. Dann seine Spiele bei der WM, wo wir immer die Daumen gedrückt haben, dass er doch auch noch mal ein Tor schießt in der Nationalmannschaft, was leider nicht geklappt hat. aber sicherlich auch ein bisschen daran lag, dass Helmut Schön irgendwie immer Erwin Kremers oder Jupp Heynckes vorgezogen hat, zum Ärger unserer Fortuna-Fans. Und dann habe ich in Erinnerung natürlich das denkwürdige Fußballspiel von Fortuna Düsseldorf gegen Bayern München am 33. Spieltag in der Saison 74-75, wo Düsseldorf 6-5 gewonnen hat und Dieter Herzog nach einem ziemlichen Hin und Her, zwischenzeitlich stand es 2-4, dann wieder 5-4 für Fortuna, Ausgleich durch die Bayern und dann hat Dieter Herzog das alles entscheidende 6. Tor für Fortuna erzielt. Das war ein ganz, ganz tolles Spiel. Aber was mir auch noch in Erinnerung ist, und ich habe mal versucht zu recherchieren und ich meine, es müsste am 16. Dezember 1972 gewesen sein, Bundesligaspiel Fortuna gegen Eintracht Braunschweig, da hat er ein Tor mit der Faust erzielt und sich darüber hinterher auch etwas amüsiert, weil man hat es dann in der Zeitlupe gesehen, wie er einen Hechtkopfball angesetzt hat, dann aber gemerkt hat, er wird den Ball nicht erreichen. Dann reckte er die Faust vor im Stile eines Boxers und beförderte den Ball mit der Faust über die Linie und hatte wohl das Glück, dass weder Linienrichter noch Schiedsrichter so standen, dass die das gesehen haben und das Tor zählte. Und wie er dann zurücklief und gar nicht glauben konnte, dass das jetzt zählt, da hatte er ein unheimlich spitzbübisches Grinsen im Gesicht. Ja, und das hat auch viel so ihn ausgemacht, dass er so mit ein bisschen Listigkeit immer auf dem Platz unterwegs war. Eigentlich sehr schön. Ja, so viel zu Dieter Herzog von mir.
So, ja, ganz, ganz vielen Dank für diese schönen Einblicke von Zeitzeugen bei so wichtigen Fortunen. Es ist ja schön, wenn uns da Leute was von erzählen, die dabei gewesen sind. Und ja, also vielen, vielen Dank für diese schönen Erinnerungen an Dieter Herzog. Wir widmen uns jetzt so langsam wieder den schönen Seiten. Ich finde, es waren in der Rückschau auf Dieter Herzog ja schon durchaus sehr schöne Geschichten dabei. Und zwar hat das Fortuna, das Team barrierefrei, das an den Spieltagen in der Arena den eingeschränkten, mobilitätseingeschränkten etc. Personen hilft, sich im Stadion zurechtzufinden, hat von der SPD Düsseldorf den Ehrenamtspreis bekommen für besonderes gesellschaftliches Engagement. Das freut uns natürlich so generell sehr, dass erstens die Fortuna ja so ein tolles Team hat, was dann von der SPD ausgezeichnet wird. Da können wir, glaube ich, alle sehr, sehr stolz drauf sein. Und das freut uns natürlich auch persönlich sehr, weil wir ja durchaus auch persönlich ein paar Leute von diesem Team kennen. Deswegen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch von uns allen und macht weiter so. Ihr habt euch diesen Preis verdient und wir freuen uns für euch und auch darauf, euch wieder im Stadion sehen zu können. Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch. Darauf ein Bier, das ich mir aufgemacht habe.
Prost,
ja, sehr gut. Ich bin bei Kamillentee, also.
Auch einen Kamillentee kann man darauf heben.
Ja. Dann gehen wir, ja, Richtung Mitgliederversammlung beziehungsweise, hohe akademische Ehren für einzelne, Angehörige des Vorstands. Also, keiner von uns konnte leider bei der Mitgliederversammlung dabei sein. Das ist natürlich immer wieder, ist nicht gut, aber so ist es halt. Das müssen wir hier eingestehen. Aus verschiedenen Gründen ging das leider nicht. Man kann aber vielleicht sagen, was sind so unsere Eindrücke, was wir gelesen haben, was uns von anderen berichtet worden ist. Ist es jetzt nicht so, dass da ganz groß Überraschendes kam, die Entlastung für die Vorstandsmitglieder Jobst und vor allem Alofs waren dann vielleicht etwas underwhelming oder eben auch Spiegelbild der aktuellen sportlichen Situation, wenn man sich das von Klaus Alofs anguckt.
Ja, ich finde ja, auch, das ist schon ein ganz schöner Denkzettel, glaube ich ja wirklich auch nicht weiter, also gar nicht weiter überraschend, dass das so passiert, wenn wir uns angucken, wie jetzt so das letzte Jahr in der sportlichen Leistung so gelaufen ist, aber dass das Ergebnis dann so schwach war, ist dann schon wirklich auch bemerkenswert und ja, bei Jups vielleicht auch ein bisschen verständlich, ne, gerade weil es ja eben dann jetzt auch die ein oder anderen Gerüchte gab, dass er da eventuell seinen Abgang vorbereiten könnte. War ja, glaube ich, wie bei Stuttgart kurz im Gespräch und sowas. Und ja, allgemein natürlich viele Fragezeichen um die Richtung des Vereins. Ich glaube, sonst eine Mitgliederversammlung, die relativ wenig Kontroversen und Geschichten irgendwie, also große Geschichten hervorgerufen hat. Ich glaube, zu allen weiteren Infos, gerade wenn es dann eben in diese Bilanzen reingeht und so, würden wir eben auch nochmal auf unsere letzte Folge, die Nummer 225, verweisen, die wir mit David aufgenommen haben. Da ist eigentlich ein ganz, ganz großer Teil aller informativen Sachen drin, wird da behandelt oder wird da auch zumindest mal gestreift.
Ich glaube, wichtig ist zu sagen, die Informationen, die man auf der Mitgliederversammlung zu den Finanzlagen der Fortuna selber bekommt, sind mit größerer Vorsicht zu genießen, weil die sind halt immer schön geframed in gewissen sprachlichen Sachen oder halt irgendwie da so dargestellt, dass es halt für die Darstellenden gut aussieht. Da ist eben die Folge mit David eine, die der Realität wahrscheinlich näher kommt als das, was auf der Mitgliederversammlung vom Podium verkündet worden ist. Ohne dass ich sage, dass das halt einfach nicht stimmt, was da gesagt worden ist, aber es ist halt vielleicht einen gewissen anderen Spin bekommen, als das bei David der Fall ist.
Vielleicht können wir noch, oder was mir noch dazu einfällt zur Mitgliederversammlung, die ich nur am Ticker verfolgt habe, ist, dass sich das an das höhnische Klatschen, was man vor ein paar Spielen im Stadion hatte, höhnisches Gelächter einreiht auf der Mitgliederversammlung, nachdem der Vorstand vom Turnaround in den nächsten Spielen gesprochen hat. Vielleicht ist das ein roter Faden, der sich durch diese Saison zieht.
Ich habe ja eine Sache, die was uns zugetragen wurde, schon sauer aufstieß. Da ist natürlich ein bisschen schwierig, sich darauf zu beziehen, weil wir nicht vor Ort waren. Wenn ich das richtig erinnere, dass Hovemann irgendwie Daniel Thune quasi wünschte, möglichst bald einen Job zu bekommen, weil das wichtig wäre für die positiven Zahlen der Fortuna nächstes Jahr. Also wenn das so stimmt und die Leute, die da waren, wissen es vielleicht eher, dann ist das schon. Also wenn man quasi jetzt Daniel Thune dafür mitverantwortlich macht, dass die Fortuna nächstes Jahr keinen Plus auf der Bilanzseite stehen hat, nun ja, dann kann man das für den plumpen Applaus und dann die vielleicht auch etwas bessere Ergebnisse bei Hovemann als bei Jobst und bei Alof so machen. Bei uns muss das aber nicht positiv ankommen, um das mal so zu sagen. Aber wie gesagt, ich war selber nicht da. Vielleicht tue ich ihm ja auch Unrecht. Ja, ich wollte es nur mal gesagt haben. Anders hingegen ist der Wirtschaftsprofessor Klaus Alofs zu sehen, der an der Heinrich-Heine-Universität die Heinrich-Heine-Wirtschaftsprofessur in diesem Semester innehat. Und der sich, glaube ich, schon irgendwie gedacht hat, ich versuche so ein bisschen zu trollen. Fortuna Düsseldorf, Identität und Innovation als Erfolgsrezept, als Titel seines Vortrages und ein Slide, der dann am Ende offen stand, ein neuer Weg ist notwendig, Fortuna für alle, unsere Wachstumsstrategie in die erste Liga, während wir hier im Podcast mit David darüber reden, dass es bei Fortuna für alle finanziell irgendwie nicht so gut aussieht. Wir werden auch später vielleicht noch darauf kommen, was auch gut ist an Fortuna für alle, aber halt auch die immer wieder permanente Ausrichtung an der ersten Liga und nicht diese zweite Liga mitzudenken, sei es bei irgendwelchen Vorträgen an der Heinrich-Heine-Universität oder dabei, wenn man bei Spielervorstellungen Trikotteile zuhält, damit das Zweitliga-Logo nicht zu sehen ist, sondern es aussieht wie ein Erstliga-Logo. Es ist eventuell eher Teil des Problems, der aktuellen Situation der Fortuna als der Gesamt als Teil der Lösung vielleicht. Ganz schön finde ich halt auch zur Einordnung dieser Wirtschaftsprofessur, wo man sich denkt, warum man die Klaus Allofs überhaupt gibt. Ich glaube, darüber hatten wir ja auch schon beim letzten Mal gesagt, dass es halt ein PR-Stunt der Uni auch, um Aufmerksamkeit zu bekommen und so weiter und so fort. Und dass die Verantwortlichen, die das gemacht haben, dann auch noch zulassen, dass Allofs nach dem Vortrag zusammen mit dem Pressechef der Fortuna, Tino Polster, das Gespräch führt. Es ist schon aus akademischer Sicht schon einigermaßen lächerlich, weil man lädt halt quasi einen Unternehmer ein und dann darf halt die Unternehmenskommunikation auch noch alles Gute über das Unternehmen, ob das jetzt ein e.V. ist, der Millionen umsetzt oder halt anders, erzählen und so weiter und so fort. Also gut, muss man wissen, ob man das so machen möchte, so machen muss. Vielleicht gab es da ja auch für Gründe. Aber es hat mich auch auf eine Art und Weise unterhalten, mir das anzugucken.
Auf so einer höhnisch-spöttischen Art. Auch nochmal. Ja, genau. Also jetzt sind wir wieder beim Hohn, ja.
Den hatten wir ja gerade schon gut. Mal. Eigentlich ist es ja auch nicht gut. Ja.
Aber also
das ist keine gute Charaktereigenschaft.
Ja, aber wenn ich dann halt diese erste Liga, diese Kachel da sehe mit unser Erfolgsrezept für die erste Liga, dann ist bei mir ja auch ganz schnell wieder Wut da. Na, ich meine, wie lange reden wir davon? Guckt bitte auf diese zweite Liga und guckt bitte, wie wir in der zweiten Liga erfolgreich sein können und denkt nicht nur darüber nach, wie schön es wird, wenn wir in der ersten Liga sind. Ja, und dann kommt sowas, was ich noch bemerkenswert fand bei einem Foto, dass man gesehen hat, dass durchaus wahrscheinlich auch nicht ausschließlich junge StudentInnen da im Hörsaal saßen, sondern das Publikum war, glaube ich, auch sehr gemischt durch die Altersklassen hinweg. Also ich glaube,
das ist, glaube ich, auch Sinn dieser Sache.
Dann so ist.
Da kann man sagen, da versucht die Uni halt auch in die Stadt reinzuwirken. Das klappt, das fällt Universitäten schwieriger quasi. Und das finde ich auch in Ordnung, sowas zu machen. Ne? Dass halt ein anderes Publikum mal an die Uni kommt und sich das anzugucken, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Dafür ist es halt auch mitgedacht, glaube ich. Und das kann man halt machen. Wie ernst man das nehmen muss, ich glaube, das hat, glaube ich, niemand allzu ernst genommen. Genau. Wir wollten es aber auch
Fortuna
nicht
für alle
unkommentiert lassen.
Brauchen.
Fortuna für alle.
Nee. So. Nehmen wir das doch als Stichwort für das Spiel, was wir jetzt am vergangenen Wochenende gesehen haben.
Ja, ein Spiel, das auf jeden Fall sehr, sehr viele Geschichten erzählt hat. Also ich glaube, das war auch für die Leute vor dem Bildschirm ziemlich offensichtlich, aber im Stadion ja auf jeden Fall eventuell sogar noch ein bisschen mehr. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich ein wirklich äußerst intensives Stadionerlebnis hatte, was natürlich irgendwie an der Gemengelage lag, irgendwie daran, wie das Spiel halt gelaufen ist, was da einfach alles auf dem Spiel stand, aber natürlich eben auch am Setting. Ne? Also dadurch, dass es Fortuna für alle war, geht man ja sowieso irgendwie schon ein bisschen anders in so ein Spiel rein und weiß schon, es könnte halt irgendwie vielleicht ein bisschen hapern irgendwie mit der Stimmung. Man weiß ja irgendwie nicht so genau, was da irgendwie für Leute irgendwie im Stadion sind. Das ist ja immer ein bisschen was anderes, das wissen wir ja mittlerweile ziemlich gut. Dann wussten wir ja auch vorher, okay, das startet halt irgendwie sowieso mit dieser Schweigeminute für Dieter Herzog. So, das wird halt irgendwie auch dann eben diesen ersten 12 Minuten Schweigen, die es halt geben wird, weil es ja eben diese Ankündigung der Fanszenen gab, die ersten 12 Minuten, 12 Sekunden zu schweigen. Das wird eben halt irgendwie noch einen draufsetzen quasi. Und das war natürlich eben schon sehr, sehr besonders, fand ich. Und und dann sickert halt eben in den letzten Minuten dieser 12 Minuten Schweigen halt eben auch noch herein die Nachricht, dass es da eben diesen Notfall auf der Tribüne gibt. Und
das hat der von Anfang an gesagt, der Capo. Das war vor dem Spiel schon.
Gut, also mich hat es halt erst da erreicht, weil ich halt immer, wenn der Capo da in sein Mikrofon oder ins Megafon schreit, so, da höre ich halt immer größtenteils ein Geräusch von da, wo ich stehe. Aber ja, gut, kann natürlich gut sein, dass das halt viele vorher wussten, ist im Grunde ja auch fast egal, ne? Aber es war im Grunde dann halt eben dann auch noch diese Nachricht obendrauf, auf diese seltsame Atmosphäre, dass man sich dann halt eben noch auf mehr seltsame Atmosphäre irgendwie einstellen musste, und was natürlich ja einfach immer ganz generell irgendwie eine Nachricht ist, die dann eben den Fokus vom Fußball eben auch so ein bisschen wegnimmt und ja, natürlich dann eben auch was ist, was einen dann so das ganze Spiel immer mal so ein bisschen, vielleicht mal mehr, mal ein bisschen weniger, aber zumindest immer irgendwo im Hintergrund noch so ein bisschen mit beschäftigt.
Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, wir dürfen jetzt nicht komplett drüber hinweggehen, warum dieser Protest angekündigt war. Es war ja nicht nur in Düsseldorf so, sondern deutschlandweit haben sich ja, ich glaube, die meisten Fanszenen angeschlossen. Ich wüsste zumindest nicht, dass ich irgendwer nicht angeschlossen hätte. Vielleicht weiß Jan da mehr.
Zweifel immer Frankfurt.
Ja, ich glaube auch. Und die haben ja auch sogar irgendwelche Sachen wieder verbrannt in den im Stadion. Also wirklich, ja.
Gut, da wisst ihr.
Frankfurt halt.
Ja. Aber es geht um eine wichtige Sache, und zwar um quasi Geheimverhandlungen, die über die Köpfe der verschiedenen Fanverbände und auch Vereine hinweg in Hinterzimmern stattfinden, um ja weiter Fanrechte einzuschränken. Da soll es um erleichterte Stadionverbote gehen, unter anderem, und weitere Repressalien. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm.
Gesichtserkennung, glaube ich.
Danke, Gesichtserkennung und Personalisierung von Tickets, so, von allen Tickets. So, und da geht's schon auch darum, wie wir uns vorstellen, wie wir in 10 Jahren denn noch zum Fußball gehen wollen und so. Und deswegen finde ich das eine sehr wichtige und unterstützenswerte Protestaktion. Und ich glaube, die Fortuna an sich, der Verein, ist da auch unterstützend dabei. Ihr dürft mich gerne noch korrigieren oder ergänzen.
Nö, das fand ich ziemlich gut.
Halt schon,
genau. Die hat das sehr prominent gemacht, auch kommuniziert. Und damit halt auch den Organisierten und allen anderen, die da halt involviert sind, in diesen Protesten Unterstützung zukommen lassen in ihrer Kommunikation. Fand ich sehr, sehr gut. Also so oft wir hier meckern über, so oft wir hier, glaube ich, auch Dinge kritisieren, wenn sie zu kritisieren sind, muss man eben das auch mal positiv hervorheben.
Ja, 100%. Würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Ja, also wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie das Setting überhaupt irgendwie war, um in dieses Spiel reinzugehen. Ich glaube, Jan, du warst ja auch das erste Mal seit längerem mal wieder im Stadion und halt irgendwie auch mit einem ganz besonderen Besuch. Möchtest du vielleicht auch mal erzählen, wie für dich dieses Stadionerlebnis so gewesen ist, gerade eben auch vor dem Spiel?
Ja, ich war zum ersten Mal, oder wir als Eltern, wir waren zum ersten Mal mit K1, sagt man, glaube ich, im Online-Sprech, im Stadion, 4 Jahre alt, oder er ist näher dran, es waren 5 als an seinem 4. Geburtstag, aber er ist eben noch 4. Und da muss ich sagen, da haben wir eben genau das, glaube ich, auch wahrgenommen, was bei Fortuna für alle mit schwingt. Ne? Also man sieht das ja, wie viele Familien mit auch kleinen Kindern da sind, und so viel wir auch irgendwie Fragezeichen der Fortuna für alle setzen, was die Abhängigkeit von Sponsoren angeht oder auch was die Finanzierbarkeit angeht, dieser Aspekt der Zugänglichkeit zum Fußball für breitere Bevölkerungsschichten, das ist etwas, was wir immer als sehr positiv gesehen haben, und das habe ich jetzt quasi mit am eigenen Leib erlebt. Also nicht, dass man sich die Karten nicht immer leisten kann, aber gerade wenn man mit kleinen Kindern hingeht, ist es ja auch die Frage zum ersten Fußballspiel. Vielleicht hat das Kind nach 5 Minuten keinen Bock mehr, was kann einfach passieren, oder es fürchtet sich oder irgendwas, alles ist zu viel, und dann geht man halt wieder. Und wenn man da halt, das macht man vielleicht nicht so früh, wenn man weiß, dass man irgendwie 30 Euro für die Sitzplatzkarte bezahlt, weil im Stehbereich man dann eben vielleicht mit dem Kleinen auch noch nicht sein möchte. Und natürlich in der Halbzeit gibt's dann das Popcorn, weil man dieses Kind auch irgendwie unterhalten will, ja, und ihm das Spiel gibt es nicht immer her, auch wenn die Fortuna vielleicht oder Fortuna Magdeburg ist in der ersten nicht das schlechteste aller Spiele war, aber für die Aufmerksamkeit und Spanne eines Vierjährigen dann auch ein bisschen viel. Und das hat man, das macht es einfach erschwinglicher für sehr viele. Und das habe ich halt auch nochmal anders wahrgenommen jetzt, ne, eben mit dem eigenen Kind da durchzugehen und eben auch wahrzunehmen, wie viele Familien da schon durchaus präsent sind. Und das ist halt etwas Gutes. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal dem Fortuna Ticketing danken. Ich hatte eine spezielle Nachfrage gestellt und die wurde mir sofort beantwortet, positiv. Und wenn wir hier kritisieren, dann kritisieren wir den Vorstand und die Führung und nie die sehr vielen hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es in diesem Verein einfach gibt, die einen tollen Job machen. Und ja, es war irgendwie, man erinnert sich so ein bisschen selber an die eigenen ersten Geschichten im Stadion, und das fallen einem auch die Unterschiede auf. Was mich so in meiner Erinnerung halt geprägt hat, waren halt die Trommeln. Das war natürlich jetzt am Samstag nicht da. Dann halt das Verhalten von Erwachsenen, das einem bis dahin unbekannt war, in einem fußballfernen Haushalt, in dem ich aufgewachsen worden bin. Ich glaube, das war jetzt bei unserem Sohn auch nicht unbedingt stark. Vielleicht, weil sich alle anderen nicht so benommen haben wie noch irgendwie in den 90er Jahren. Vielleicht auch, weil er anderes gewohnt ist von zu Hause. Das kann auch der Fall sein. Aber das sind so irgendwie die... Da hat man eben gesehen, dass Fortuna für alle auch was kann, und das ist echt eine richtig gute Sache. Ja.
Verständlicherweise wurde uns dann hinterher berichtet, dass es doch ein bisschen enttäuschend war, dass nicht gesungen wurde. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich meine, das war das größte Versprechen wahrscheinlich.
Ja, es wurde halt, er wollte halt Fortuna, ja. Fortuna brüllen. Er kann ja auch keine anderen Lieder. Ja. Aber das gab's dann ja. Am Ende, darauf, das ist ja jetzt quasi schon vorab begriffen, dieses 2-1 war auf verschiedenen Weben wichtig, das Kind mitzunehmen für sein Fortuna und ihm das Gefühl zu geben, dass es einen Sieg gesehen hat, dass es gut ist, dass die Fortuna gewonnen hat, war es enorm wichtig. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber das war, glaube ich, nicht schlecht. Er hat am nächsten Tag auch direkt Fortuna Düsseldorf gegen Fortuna Köln gespielt, weil das ist natürlich der einzige Verein in Köln, den man hier kennt. Und die Fortuna aus Düsseldorf hat sehr viele Tore gemacht. Und er hat auch, das war ein Leopard, glaube ich, der Torwart. Und er hat auch ihn auch perfekt. Florian Kastenmeier, das ist auch der einzige Spieler, den er gut kennt, gekennzeichnet. Denn Kastenmeier verlässt häufig das Tor und schimpft viel. Und da muss man sagen, ja, das ist eine perfekte Analyse. Nach dem ersten Spiel alles mitgenommen, was man sagen muss.
Ja, du hast gerade in deiner Erzählung wunderbar eine Analyse oder eine These zum Spiel eingeflochten, dass der Sohnemann nach Hause geht mit dem Gefühl, einen Sieg gesehen zu haben, sagtest du eben. Es war, glaube ich, ein Versprecher, aber es war ja ein Sieg.
Ein Sieg.
Aber warum das vielleicht ganz zutreffend ist, wie du es formuliert hast, dazu können wir dann später kommen.
Gerne auch jetzt.
Ja. Ein wichtiges Groundwork wird da gelegt, Jan, möchte ich dir und auch deiner Partnerin nochmal ganz herzlich gratulieren. Da muss man ja früh vorsorgen, damit das Kind nicht auf falsche Gedanken kommt, was den Fußballverein angeht, bei der geografischen Situation, in der wir uns alle befinden.
Ist eine große Gefahr. Vor allem das Maskottchen ist halt, das fehlende Maskottchen bei der Fortuna ist ein Problem. Also ich glaube nicht in Gänze und ich bin auch dagegen, dass es das all gibt, aber es so Maskottchen ziehen und vor allem, wenn es im Kölner Zoo wohnt, ist es ein Problem. Aber ich hatte halt mir schon gedacht, so ein Spiel bei Minusgraden gegen den Ostverein, dass man dann halt 0-2 verliert, das wäre aber auch ein valider Start gewesen ins Fortuna Fanleben. Also das hätte man jetzt in dem Moment vielleicht nicht verstanden als Kind, aber insgesamt hätte es, glaube ich, eine wichtige Charaktereigenschaft auch festgemacht und man hätte das auch immer gut erzählen können. Ja, dann in 10, 15
don't
Jahren.
Don't say I didn't warn you.
Ich glaube, so ein Spiel kann man ja auf jeden Fall dann auch beim zweiten und dritten und vierten und fünften Stadionbesuch irgendwie locker mitnehmen. Also, ne, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, glaube ich. Da liegt noch genug in der Zukunft, worauf man sich da freuen kann in der Elternarbeit.
Also das erste Mal ins Stadion gegangen, regelmäßig bin ich in der Abstiegssaison 25/26, ist schon auch eine gute Begründung.
Okay, kommen wir zur Abstiegssaison.
Schauen wir mal aufs Spiel.
Ja, also ich glaube, dass das Bild, mit dem es in dieses Spiel reingeht, kann man ja schon nochmal irgendwie versuchen, recht gut irgendwie zu zeichnen. Fortuna liegt 4 Punkte vor Magdeburg und es ist irgendwie komplett klar, mit einem Sieg kann man sich da halt irgendwie wieder so ein bisschen rausschießen, kann sich endlich mal wieder Selbstvertrauen holen und Magdeburg will natürlich Fortuna eben auch mitten in diesen Abstiegssumpf eben hereinziehen und ja, wie gut halt eben Fortuna bis zu diesem Zeitpunkt die eigenen Heimspiele bestritten hat, das wissen wir halt eben nur allzu gut. Also so wahnsinnig viel sprach eigentlich nicht für die Fortuna, aber für die Magdeburger halt eben auch nicht unbedingt. Und ich erinnere mich auf jeden Fall auch, dass ich in der Bahn auf dem Weg dann zu Moritz gesagt habe, dass mich das erste Mal diese Saison irgendwie optimistisch fühle und wirklich ein gutes Gefühl habe. Und ja, und man kann dann eben auch sagen, dass die Fortuna eigentlich auch mit einem relativ optimistischen Start eben in dieses Spiel halt reingeht. Also Mannschaft ist eigentlich wie erwartet unverändert. Haier kommt nochmal für Zimbo rein. Und bevor sich eigentlich alles überhaupt so großartig gesammelt hat, gibt's halt schon eine erste Riesenchance für Rasmussen, wo man eben auch sieht, dass Magdeburg wirklich sehr, sehr anfällig ist. Rasmussen kann sich da halt eben durchsetzen nach einem langen Ball, glaube ich. Fastelt sich dann aber halt eben auch so ein bisschen und wird dann halt eben im letzten Moment abgegrätscht.
Richtig, aber das war, da ging das Gefluche, also ich habe tatsächlich mal wieder hier in der Kneipe gesehen, schon los. Das war so ein schön, ich hatte so ein Fluchteppich das gesamte Spiel über. Das war fast wie im Stadion, herrlich. Aber insgesamt schön immer mit den Havel-Pralinen zusammen zu gucken. Aber es war ja schon für lange Zeit das einzige Lebenszeichen ganz am Anfang. Da hätte man auf die Siegerstraße einbiegen sollen. Aber ansonsten, finde ich, hat sich dann Magdeburg eigentlich ganz gut in das Spiel reingebissen. Also war auch durchaus feldüberlegen.
Ja, man hat den Magdeburger und den Ball überlassen, würde ich sagen.
Das war wahrscheinlich ohne die Taktik, ja.
Ja. Also, ja, Fünferkette hinten, stabil sein und irgendwie mit langen Bällen Rasmussen in Laufduelle kriegen und vielleicht Itten irgendwie noch reinkriegen. Aber also irgendwie die Anlage, ich glaube so, wir können über diese erste Halbzeit ja noch mal, reden wir jetzt, aber die Anlage war ja schon irgendwie zynischer Abstiegskampf und es hat halt beide Mannschaften haben das auch umgesetzt und ich sag mal so, was Magdeburg, man hat halt einfach gesehen, und das hat ja auch Patrick Sander dann in der Pressekonferenz irgendwie gesagt, man hat gesehen, warum beide Mannschaften irgendwie unten drin sind und gerade, also es wird ja so im Nachhinein wird ja auch darauf hingewiesen, ja, die Abschlüsse von Magdeburg hat er viel mehr Abschlüsse, aber die Fortuna hat die hochkarätigeren Abschlüsse. Das stimmt, auch über das gesamte Spiel vielleicht, nicht ganz, aber in dieser ersten Halbzeit auf jeden Fall. Und trotzdem muss man sagen, wenn halt Magdeburg nicht irgendwie so eine Mannschaft wäre, wo halt nicht nur irgendwie vielleicht die individuelle Klasse nicht so hoch ist, sondern wo auch der Kopf ein bisschen freier ist, wo die Spieler irgendwie den Abschluss suchen mit der Gewissheit, irgendwie, dass sie wissen, wie man Tore schießt, dann werden auch ein paar Abschüsse von Magdeburg in dieser ersten Halbzeit schon etwas gefährlicher, als sie es eigentlich wurden. Aber es ist ja eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe trotzdem, weil Fortuna kann halt immer wieder die Umschaltsituation bringen und hat dann halt durchaus auch gefällige Momente. Auch wenn man sagen muss, dass das, was in der dritten Minute von Rasmussen dann kam, das ist ja zumindest das, was das Rasmussen-Spiel in diesem gesamten Spiel auszeichnen wird. Muss ja, man ja sagen.
Aber also insgesamt habe ich mir eigentlich nur vier Aktionen, die nach vorne gehen von Fortuna in der ersten Halbzeit notiert und Magdeburg hat sich halt einfach als die Mannschaft präsentiert, als die sie, wenn man sich so ein bisschen vorher auch die Pressekonferenz von Magdeburgs Trainer Sander angehört hat, sich anscheinend die gesamte Saison präsentiert hat. Ich habe jetzt tatsächlich nicht Spiele nachgeguckt, aber sie haben halt einfach vorne die Gefahr, das Selbstvertrauen, die Abschlussstärke völlig vermissen lassen, haben ja auch vor der Saison eher den Goalgetter abgegeben und bisher keinen neuen gefunden. Und also ich habe da, muss man mal ganz ehrlich sagen, wenn sich da nichts ändert, dann habe ich da wahrscheinlich jetzt die erste Mannschaft in dieser Saison gesehen, mit der Fortuna auf Augenhöhe und ein bisschen drüber steht.
Ja, den Eindruck hatte ich auf jeden Fall auch. Also ich fand auch wirklich, dass man sehr, sehr klar sehen konnte, woran es bei Magdeburg halt eben hapert, ne? Weil sie hatten ja schon auch wirklich richtig viele gute Momente in der ersten Halbzeit, immer so bis zum vorletzten Pass oder bis zur Flanke, gerade eben auch über die linke Angriffsseite, also die rechte Abwehrseite von Fortuna. Ich weiß nicht, wie häufig da der Linksverteidiger Alexander Neuenberger halt durchgebrochen ist und irgendwie eigentlich immer mit demselben Move einfach nur den Ball an Haier vorbeilegen und zur Grundlinie gehen, hat er jedes Mal dieses Laufduell halt gewonnen und konnte immer wieder gefährlich halt reingeben. Es ist einfach nur nie wirklich was draus geworden. Aber wenn man das halt ein bisschen besser ausspielt, so, dann entstehen da ein Riesenhaufen große Chancen halt durch. Und Magdeburg hatte ja schon auch ansonsten irgendwie viel Chancen. Also da hat Fortuna wirklich viel angeboten. Auch Magdeburg hat natürlich irgendwie immer wieder gezeigt, dass sie wirklich auch verwundbar sind nach hinten, über eine Mannschaft, die das vielleicht ein bisschen cleverer anstellt. Also Fortuna ist da ja wirklich nicht auf viel mehr gekommen, als er, außer irgendwie mal auf einen langen Ball auf Itten oder eben vor allen Dingen diese langen Bälle auf Rasmussen, was ja meistens eben nicht so gut funktioniert hat. Aber angeboten hat Magdeburg natürlich eben auch sau viel. Und auch wenn sie halt eben diese vielen Gelegenheiten oder quasi Möglichkeiten zur Gelegenheit halt eben auch hatten, hat Fortuna es ja schon auch eigentlich ganz gut gemacht mit dieser Mann-gegen-Mann-Verteidigung, was da dann wieder dafür gesorgt hat, dass im Stadion relativ viel gepfiffen wurde, was ich irgendwie ziemlich ärgerlich fand, weil man eigentlich dann immer gut sehen konnte, wenn gepfiffen wurde, war das eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass Fortuna es eigentlich gerade gut macht mit der Mann-Orientierung und dass Magdeburg gar nicht so viel einfällt. Das fand ich schon gut, dass
wir haben halt immer den Torwart ausgepfiffen, ne, wenn die hinten oben gespielt haben, Magdeburg.
Nee, okay. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, Jan. Ich glaube, dass eindeutig die Stimmung schlecht wurde, weil der Torwart so viel am Ball war. Warum sollte man den Torwart so auspfeifen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das war.
Ja, aber was war denn der Vorwurf, denn dass das Fortuna den
Ja, der Vorwurf, hoch dass Fortuna den halt nicht anläuft. Ja.
Weil man halt eben so weit hin gepresst hat. Also habe ich auch so empfunden, bin mir aber auch nicht komplett sicher. Ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch bei den Pfeifenden gar keine Einigkeit drüber geherrscht hat. Wird aber schon wirklich nochmal herausstreichen, dass das Fortuna das zumindest gut gemacht hat und dass man auch sonst immer wieder ganz gute Momente halt wie gegen den Ball halt hatte, teilweise eben mit dieser Dreier-Fünfer-Kette, mit diesem Rausrücken. Also es ist ja wirklich auch spannend, was man da jetzt, also das war jetzt ja wieder sowas, was jetzt irgendwie halt unter Anfang ja neu ist, was jetzt neu dazugekommen ist, dass ja, gerade wenn Emma halt eben der ballferne Außenverteidiger in dieser Fünferkette ist, dass er halt eben rausrückt und halt eben nicht hinten komplett mit reinschiebt und Breite gibt, sondern halt eben rausrückt und auch die Innenverteidiger, ne? Also alle drei haben halt je nach Situation sind sie halt eben auch extrem weit halt eben rausgestochen, um halt eben Bälle abzufangen oder eben auch um nur mal Druck irgendwie auszuüben, wodurch dann diese Fünferkette gegen den Ball auch mal wieder ganz kurz halt zu einer Viererkette wurde, auch wenn der Ball eventuell gar nicht da war. Also fand ich auf jeden Fall nochmal einen spannenden Aspekt und eben was, wo man eben sehen kann, dass halt, auch wenn jetzt natürlich Markus Anfang nicht viel verändert hat, hat er halt eben ein bisschen was verändert und was eben auch dann teilweise schon greift.
Und da würde ich nämlich auch Kenneth Schmidt hervorheben wollen, denn der hat ja da eine besondere Aufgabe. Es ist ja auch klar, wenn man sich das anguckt, ne? Joa ist eben nicht der an der Außenlinie defensiv hängende, sondern eben geht auch nach vorne. Da hat Schmidt schon auch noch ein bisschen mehr zu tun und aufmerksam zu sein, als das in so einer anderen Rolle des Außenverteidigers der Fall wäre. Und ich finde, er kommt dann halt auch zum Beispiel dafür auch in den Noten zu schlecht weg, dass man halt dieses Mehr an Aufgabe, die er auch macht, und der geht ja auch sogar mit nach vorne und schiebt dann da rein. Also mir gefällt Kenneth Schmidt ganz gut. Das hat immer noch Luft nach oben, okay. Das hat aber halt, wer hat das in dieser Mannschaft nicht, außer Florian Kastenmeier und Tim Oberdorf vielleicht und Cedric Eaton, okay, die drei. Aber ansonsten, ich glaube, das ist etwas, wenn man sich jetzt auf so von wegen Dinge beobachten, was kann doch besser werden und worauf kann man eben seine Hoffnung setzen, und dann kann man darauf hoffen, dass Schmidt in diese Rolle weiter reinwächst, weil ich finde schon, dass in dieser Rolle zumindest teilweise angekommen ist. Mit all den Problemen, die es immer noch geben mag. Ja.
Also würde ich unterstreichen, aber ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig geworden, Spielern eine richtige Tendenz hier zuzuordnen, weil ich fand, zum Beispiel Daland hat wieder einige Schwächen offenbart, nachdem wir in der letzten Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche, als wir das letzte Mal aufgenommen hatten, gesagt haben, da bewegt sich was in die richtige Richtung. Mal abwarten, wie sich das mit Kenneth Schmidt weiterentwickelt.
Ja, das ist auf einem niedrigen Niveau. Ne? Schwächen hat der halt auch, würde ich sagen. Ja. Und auch bei Dahlan zum Beispiel, da haben wir ja nie gesagt, ey, das ist ein sehr guter Zweitliga-Verteidiger, sondern es ist halt einer von einer Mannschaft, die nicht absteigt. Ja. Da konnte man sich das vorstellen. Ich sehe das aber auch so wie du, jetzt gegen Magdeburg hat man auch wieder Momente gehabt, wo man gerade hat, boah, Timing ist jetzt hier auch irgendwie nicht unbedingt da. Es war aber halt auch nicht nur schlecht. So.
Ja. Also auf jeden Fall auffällig natürlich, dass Haier da gegen Nollenberger gab es mal irgendwie, glaube ich, 3 Minuten, wo er dreimal zum Abschluss kommt, dann auch plötzlich zwischen der 24. und 27. Also den haben die da gar nicht in den Griff bekommen. Das war eher die schwächere Seite in der ersten Halbzeit.
War auch, da muss man vielleicht Mo Haier noch ein bisschen entschuldigen, dass ja Magdeburg vor allem auch mit Barış Artık, der dann da ja auch immer an der Seite geklebt hat, diese Seite auch immer überladen hat und Haier dann auch häufig wieder alleine dagegen 2 stand, auch wenn er auch in diesen 1-zu-1-Duellen immer wieder nicht so gut aussah. Aber da würde ich dann auch sagen, was dann teilweise etwas schwach von Asusi und Breithaupt da zu unterstützen, weswegen das auch immer wieder über diese linke Seite so gut geklappt hat. Und sonst habt ihr ja schon vieles gesagt, so tiefes Stehen war eindeutig die Vorgabe, Marschroute. Man hat auch gesehen, dass wenn sich jemand wegen der Pfiffe hat verleiten lassen, dann doch den Torwart anzugehen, dass dann sofort vier Magdeburger Spieler irgendwie innerhalb von kürzester Zeit sich diese Bälle zuspielen können, weil dann eben diese Manndeckung aufgelöst wird. Das heißt, dieses Anlaufen von dann Muslia oder Malitten oder Rasmussen, von Riemann, hat dann auch eigentlich wieder sofort Lücken gerissen und gar nichts gebracht. Deswegen habe ich mich über diese Pfiffe auch etwas geärgert. Ich bin da auch immer noch bei meiner Meinung, dass es drum ging, dass die Pfiffe der Fortuna galten. Und ja, das möchte das unterfüttern mit dem Indiz, dass die Pfiffe deutlich weniger wurden, als man dann in Führung lag, und der Torwart trotzdem ja nicht deutlich weniger den Ball hatte. Irgendwie ganz nette Statistik, dass der, wie heißt der, Matthiessen und Reimann, Entschuldigung, dicht gefolgt aufeinander, die mit Abstand die Magdeburger waren, die meisten Ballkontakte hatten. Also da hatte man auch Magdeburg irgendwie da, wo man sie haben wollte. Und diese Umschaltsituation, da sind wir wieder bei zynischem Zweitliga-Fußball, Umschaltsituationen oder eben den langen Ball dann, der da gespielt werden konnte, das hat ja in den Ansätzen auch häufig gut geklappt und manchmal ja sogar extrem gut bis auf den Abschluss dann. Deswegen würde ich schon sagen, das war Marschroute und ist wirklich auch so ein Zweitliga-Fußball Blaupausending.
Und das ist Drittel Zweitliga, ja.
Ja.
Genau, also wo es richtig gut klappt, ist die 21. Minute, ein öffnender Seitenwechsel von Haier, den wir jetzt bisher immer so eher in verteidigender Rolle hier besprochen haben. Das war super. Emma schickt dann Muslia-Style, der möchte auf Iowa zurücklegen. Und das klappt auch, aber Emma verzieht leider den Schuss. Also das war schon eine ziemlich große Chance in der 21. Minute. Da kann man sagen, dass die von Rasmussen am Anfang vielleicht noch größer war, aber auch da kann man gut und gerne 1-0 in Führung gehen. Genau, vorher war noch so ein Steckpass von Breithaupt auf Itten, der dann in der Mitte niemanden findet. Aber dann muss Lia irgendwie einen Nachschuss hat. Das waren so die Chancen, die man sich erspielt hat mit der eben von uns beschriebenen Taktik. Und dann kommt halt gegen Ende der Halbzeit irgendwie so recht unverhofft, da habe ich gar nicht damit gerechnet, dann doch das 1-0. Tim Oberdorf sticht da mal hervor, möchte irgendwie das Spiel antreiben, findet so wirklich keine Anspielstation oder hat einfach auch gemerkt, dass er nicht richtig angegriffen wird. Also er läuft da eine ganze Weile durchs Mittelfeld, findet dann Muslia, der flankt und dann verlängert ein Abwehrspieler vom 1. FC Magdeburg sehr unglücklich, aber ich meine, Cedric Idden steht halt genau da, wo ein Mittelstürmer zu stehen hat und versenkt den Ball. 1-0.
Ja, und ich glaube sogar, Rasmussen hätte da noch hinter ihm gestanden und hätte auch noch eine relativ hohe Erfolgswahrscheinlichkeit irgendwie vor das Tor gehabt. Und und ich würde auch wirklich gerne nochmal ganz speziell Tim Oberdorf hier hervorheben. Also er ist derjenige, der eben auch den Ballgewinn hat und der halt, nachdem er dann den Sturmlauf nach vorne gemacht hat und den Ball halt abgegeben hat, eben auch sofort einfach durchläuft und in die Sturmspitze geht und dadurch halt eben noch weitere Abwehrspieler bindet. Und hat da wirklich einfach einen riesigen Anteil halt eben an dieser Führung und wirklich ganz, ganz, ganz groß halt eben auch wichtig, dass endlich mal wieder irgendwie mit der Mittelstürmer trifft. Und das ist ja auch immer gut für eine Mannschaft, wenn man halt irgendwie weiß, dass halt derjenige vorne, der halt die Dinger reinmachen soll, das dann eben auch mal tut. Und was das dann, glaube ich, auch insgesamt für eine Wertigkeit für die Mannschaft hat, aber eben auch irgendwie so für uns Fans auf den Rängen, dass man halt wie das erste Mal seit Mai mal wieder in Führung geht. Also ich glaube, es ist sowieso erst das dritte Heimtor in der Liga überhaupt. Und wir haben jetzt halt irgendwie, wir haben bald Weihnachten. Also das war schon wirklich ein sehr, sehr guter Moment. Und also wir konnten da wirklich da auch unser Glück kaum fassen auf der Tribüne, dass wir wirklich Fortuna in Führung liegen sehen im eigenen Stadion.
Dem ist nicht zu hinzufügen. Ich habe halt erst geschimpft, weil ich dachte, dass Muslia eigentlich Ioa noch mitnehmen sollte. Dann war ich gedacht, wenn man so brillante Flanken schlägt, dann darf man das natürlich gerne machen. Hab dann erst eine Wiederholung gesehen, dass da ein Kopf eines Magdeburgers entscheidend drin war. trotzdem, es war okay. Also es war halt auch, glaube ich, im Spiel. Irgendeiner muss halt das erste Tor machen, wenn es nicht 0-0 ausgehen soll. Und deshalb war es auch okay, dass die Fortuna das halt gemacht hat, wegen der vielleicht auch höheren Qualität an Chancen, die sie hatten. Nicht mehr, aber eben höhere Qualität. Es war insgesamt eine okay erste Halbzeit, wo man eben die ganzen Dinge, die ihr genannt habt, wo man sagte, klar, das ist nichts Tolles. Deshalb bin ich, glaube ich, auch naiv, was dieses Pfeifen angeht, weil ich mir denke, es ist ja erstmal ein gutes Zeichen, dass der Torwart keine Anspielstation findet. Das wollen wir ja. In dem Moment, wo der Torwart eben keinen Pass spielen kann, sieht man ja, dass ein Plan aufgeht. Natürlich ist das ein Plan, den man sich nicht wünscht, dass man in einer Situation ist, wo man so einen Plan haben muss. Aber halt insgesamt würde ich sagen, hat man eben gesehen, okay, es gibt einen Weg für die Fortuna, dieses Spiel zu gewinnen. Und natürlich mit dem Tor von Itten war dieser Weg eben noch mal weiter geschlagen. Und ich war nicht unzufrieden, auch wegen des Tores natürlich, aber insgesamt mit dieser Halbzeit. Alles auf einem niedrigen Niveau, haben wir schon alles mal gesagt. Man sagt es dann noch zum 15. Mal. Aber so kann man halt Fußball spielen, wenn man nicht absteigen möchte. Und das ist, darum geht's. So.
Ja, genau. Und der geneigte Fußballfan, der geneigte Fortuna-Fan, der diese Saison verfolgt hat, stellte sich nach dieser Halbzeit die Frage, war das jetzt die gute oder war das die schlechte Halbzeit?
Es war die erste.
Ja, es war auch zumindest die erste.
Ja, es war auch ersteres, was du gesagt hast.
Ja, genau. Also der FC Magdeburg steht jetzt natürlich mit dem Rücken zur Wand zur Halbzeit und die zeigende Reaktion kommen stark aus der Kabine und Fortuna möchte nur noch verwalten und das ist ein großer Fehler. Also es prasseln dann eine Menge an Abschlüssen auf die Fortuna nieder. Am Ende auch, wenn man das gesamte Spiel betrachtet, ist es eine absurde Torschutzstatistik. Also 26-11 Abschlüsse für Magdeburg stehen da am Ende, auch wenn die natürlich teilweise, muss man das relativieren, nicht hochklassig waren. Aber einiges dafür wurde in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit getan und man bettelte förmlich um den Ausgleich. Aber man hat halt dann auch gesehen, dass die Sportkameraden aus Magdeburg zu Recht da unten stehen, weil sie aus diesen ganzen Möglichkeiten nichts machen konnten.
Ja, absolut. Also ich finde auch gerade in der zweiten Halbzeit setzte sich irgendwie bei mir immer mehr so diese Erkenntnis durch, okay, eventuell sind das hier wirklich die beiden schlechtesten Mannschaften der Liga aktuell. Also was da halt irgendwie alles angeboten wurde, was es da halt irgendwie für Fehler gab in der Abstimmung, im Passspiel, im technischen Verwerten von Passspielen, aber auch einfach ja in Entscheidungsfindung, Wahnsinn. Also da hatten einfach zwei Mannschaften überhaupt gar kein Selbstvertrauen, haben wirklich super viel der anderen Mannschaft angeboten und es konnte irgendwie nicht so richtig angenommen werden. Und dabei war halt Magdeburg deutlich die überlegene Mannschaft. Aber auch da konnte man einfach sehen, ne, dass sie unfassbar zu kämpfen haben. Und ich glaube, eine andere Mannschaft als die Fortuna hätte das halt auch ganz, ganz anders ausnutzen können an so einem Tag. Aber letztendlich hat das halt bei mir dafür gesorgt, zum einen wegen dieser Fehler der Fortuna, die wirklich krass waren teilweise. Und halt eben auch zu sehen, was Magdeburg alles anbietet, was Fortuna halt eben durch eigene Dusseligkeit nicht ausnutzen kann. Das ist ein unglaublich zähes und frustrierendes Spiel für mich gewesen ist beim Schauen. Und ich glaube, gerade dadurch, dass es halt eben auch so still war, da ja letztendlich dann eben auch das ganze Spiel über nicht supported wurde, verleitet das ja irgendwie auch viel mehr dazu, sich halt eben auch auf den Rängen so ein bisschen zu unterhalten und da die eigenen super wertvollen Experten-Kommentare, die man dann halt in so Augenblicken halt irgendwie immer im Kopf hat, irgendwie noch mit seinen Nachbarn zu teilen. Und ich glaube, das war dann irgendwie bei uns in der Gruppe. Ich meine, Moritz stand da ja auch dabei, aber ich glaube irgendwie auch gerade von mir wahrscheinlich auch einfach ein ähnlicher Fluchteppich wie das, was Tim halt eben auch in der Kneipe in Berlin dann halt eben so erlebt hat. Also da wurde wirklich viel gemotzt und viel gehadert und ich fand das wirklich unglaublich nervenaufreibend, gerade natürlich deswegen, weil es halt eben so ein super wichtiges Spiel halt war, aber halt eben auch durch die Art und Weise, wie das halt gelaufen ist. Und ganz, ganz viel bedanken können wir uns dann, glaube glaube ich, dafür, dass das halt eben dann so lange Zeit halt eben noch 1-0 steht, halt eben auch bei unserer Defensivabteilung und natürlich vor allen Dingen bei Carsten Meyer, aber ich finde auch bei Dahlan zum Beispiel, der zwar auch immer mal wieder relativ unsicher aussah, der aber halt eben auch 2-3 Mal unfassbar wichtige Blocks halt eben hat und
sogar 4 Blocks, Lou. Also von den 9 Torabschlüsse der Magdeburger wurden geblockt, 4 davon gehen auf Dahlans Kappe, also schon stark.
Aber ich glaube, 3 waren halt wirklich so Sachen, wo man halt weiß, okay, der Torwart kommt da jetzt auf jeden Fall nicht dran, eventuell auch ziemlich nah zum Tor, also wirklich mega Blocks und das hat halt, das war irgendwie ganz nett, weil das halt immer, wenn ich mir das aufgeschrieben habe, dieses super Parade von Carsten Meyer irgendwie ganz nett unterbrochen hat, irgendwie, um mal irgendwie was anderes schreiben zu können, weil Carsten Meyer hat da halt eben auch die ein oder andere wirklich starke Reaktion und ich glaube, wie gerade so 2 Paraden in der 2. Halbzeit sind halt eben auch welche, die halt nicht unbedingt jeder Torwart halt macht und die uns da eben echt den Arsch rennen. Und eben auch dafür sorgen, dass, glaube ich, am Ende des Spiels Carsten Meyer auf jeden Fall mal wieder deutlich der beste Spieler der Fortuna ist.
Ja, mit Cedric
Hitten. Ja, vielleicht Cedric Hitten mit den 2 Buden auch noch nicht unerwähnt bleiben. Aber ich glaube, das ist, genau, man hat Fortuna-Spielern dabei zugeguckt, wie sie sich gegenseitig angucken zum Teil, weil man hat das Gefühl, da ging immer der eine davon aus, dass der andere dahin geht. Man selber macht es aber nicht. Und das, was man ja Tim Breithaupt häufig vorwirft, war halt schon irgendwie auch bei anderen zu sehen. Und es gab halt einen Spieler, auf den hatte ich mich wirklich auch eingeschossen. Und den hätte ich quasi schon zur ersten Halbzeit rausgenommen. Und ich gebe zu, das ist halt jetzt so ein bisschen sehr populistisch, aber Christian Rasmussens Auswechslung,
ja.
Die kam schon eigentlich zu spät.
Ja, so ich war ja der gegenteiligen Meinung, Jan.
Nee, also nicht.
Ich bin ja der Meinung, es war nie einfacher und wird nie wieder so einfach werden, für die Fortuna virtuell ein Tor zu erzielen, weil die Magdeburger ja wirklich auch, das war ja ein absoluter Hühnerhaufen da hinten. Also war ich der Meinung, man müsste den Rasmussen so lange wie irgendwie möglich die Chance geben, endlich mal wieder ein Tor zu machen, damit er nicht nach seiner ersten verkackten Aktion, und er macht dann auch 2-mal so Foulspiele, wo so richtig offensichtlich ist, er vertändelt halt den Ball, ist dann angepisst und spielt dann das Foul, und hat aber ja jeweils nach seinem Ballvertändeln auch noch kurz Zeit darüber nachzudenken, dass er jetzt gerade diesen Ball vertändelt hat und jetzt noch überlegen kann, spiele ich jetzt noch das Foul oder nicht, und beide Male macht er es.
Dieser Mann, die restlichen ist so Male entscheidet er sich dafür, nicht nach hinten zu gehen.
Ja,
ganz genau.
Ballverlusten. Ja, er hat eine absurd hohe Zahl an Ballverlusten. Aber dieser Mann ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Fortuna, weil war ziemlich teuer, muss entweder teuer weiterverkauft werden, weil wir haben ja bei David
nicht
gehört,
passieren.
Auch wenn alles schön gerade aussieht und gut ist, wir müssen ja erstmal richtig Kohle machen, um auf Null zu kommen. Das heißt, wir müssen Leute verkaufen. So ein Rasmussen, der muss einfach noch was werden. Der muss noch was werden. Wir können uns so einen Millionengrad
nicht leisten. Nee, die Fortuna muss einfach in der Liga bleiben.
Richtig. Moritz,
das ist das Problem.
Ja,
das Christian Rasmussen ist mir erstmal drecksen egal. Der ist mir einfach scheißegal. Das hat einfach ein scheiß Spiel gemacht. Dann muss der halt runter.
Jan, ich baue mir ein anderes Szenario. Wir werden halt 15. So. Und dann, okay, dann bleiben wir in der Liga, was ja wichtig
also
ist, wo ich auch drauf hoffe und so. Trotzdem ist unser ganzes Konstrukt, dieses Kartenhaus, was auf Transfererlösen aufgebaut ist, kann so schnell in sich zusammenbrechen,
wenn
es eine Saison lang nur Spieler gibt, die nur Scheiße spielen, die aber eine Riesenstange Geld kosten. So, wir müssen diesen Mann aufpäppeln.
Also, mal ganz im Ernst. An einem gebrauchten Tag, wenn ein Spieler, man merkt, der hat einen gebrauchten Tag, und das hatte Christian Rasmussen an dem Tag. Ich hoffe, er hat erwischt am Ende nicht einen gebrauchten Monat oder eine gebrauchte Saison. Aber er hatte auf jeden Fall einen gebrauchten Tag. Er hat dann auch die Vorentscheidung in der 68., wo er schon längst, meiner Meinung nach auch, da bin ich bei Jan, vom Platz hätte sein müssen, liegen lassen und trabt manchmal halt nach hinten, wo es gefährlich werden kann. Und da stand es halt nur 1-0. So, deine Gedanken, Moritz, in aller Ehren, wenn es irgendwie 2-0, 3-0 steht, dann lässt du den halt länger drauf, dann kann der Knoten platzen. Aber ganz im Ernst, es war ein so wichtiges Spiel und ich hätte da auch vorher reagieren wollen oder sehen wollen, wie Anfang reagiert. Und zum Glück ist das ja dann auch noch passiert, auch wenn das nicht verhindert hat, dass man dann irgendwann noch den Ausgleich kriegt.
Das Absurde ist ja, dass eigentlich kann man sagen, ja, natürlich, das ist eigentlich ein Spiel wie gemacht für Christian Rasmussen. Ja, also, dass die Fortuna halt einen Tempospieler braucht, der halt Umschaltmomente halt umsetzen kann in dem Spiel gegen eben diese Magdeburger. Das sehe ich auch so. Dass man aber dann halt Christian Rasmussen rausnimmt und dafür Danny Schmidt einwechselt, der halt all das nicht ist, und es ist trotzdem die komplett richtige Entscheidung gewesen, das so zu machen, ja, würde ich Markus Anfang niemals einen Vorwurf für machen. Das sagt halt viel aus.
Ich ja auch nicht.
Und du kannst halt auch nicht,
doch auch
nicht, wenn du halt der Gegner halt irgendwie dran ist, auch wenn er halt ein bisschen limitiert ist, aber okay, kannst du nicht einfach sagen, wir spielen halt einfach zu 10 defensiv. Geht halt auch nicht. So. Dafür hat man ihn ganz schön lange draufgelassen.
Ja, finde ich auch. Also ich bin da auch auf jeden Fall bei euch und würde halt auch sagen, alleine um den Wert des Spielers halt irgendwie nicht noch weiter verfallen zu lassen, macht es ja schon Sinn, ihn halt irgendwie früh rauszunehmen, weil irgendwie an dem Tag hätte er ja wirklich nur noch sein eigenes Selbstbewusstsein weiter imponieren können und die Fortuna halt irgendwie weiter in den Keller ziehen können. Also ich habe am Ende irgendwie 12% gewonnene Zweikämpfe. Und einfach immer wieder diese Sachen, wo du halt siehst, ich meine, dass wir jetzt so viel über Haier geredet haben, dass er halt hinten schlecht aussah, das liegt ja auch daran, dass halt der Kollege, der ihn halt auf seiner Seite halt defensiv unterstützt, ist halt Christian Rasmussen und der macht das ja wirklich mit einer schönen Regelmäßigkeit halt einfach wenig oder bleibt halt irgendwie erstmal 1-2 Sekunden stehen, bevor er dann halt von Offensive auf Defensive umschaltet, während schon alle anderen im Vollsprint wieder nach hinten unterwegs sind und ja, und auch einfach immer wieder diese Situation, wie diese Situation, wo er Gelb bekommt, wo er halt irgendwie erst nur mit 80-90% Konzentration halt eben einen Pass spielt, der kommt dann halt deswegen nicht an und dann ist er frustriert und geht dann sofort in der Anschlusssituation halt mit 110% in so einen Zweikampf und trifft dann halt den Gegenspieler, obwohl es völlig klar ist, dass er ihn treffen wird, wenn er so reingeht, kriegt dann halt eine unnötige gelbe Karte halt an der gegnerischen Eckfahne. Also das ist einfach was. Diese ganzen Mikroaktionen, so, da hat er halt pro Spiel, ich weiß nicht wie viele von, wo man einfach sieht, der hat gar keine Einstellung zum Spiel und es ist halt wirklich völlig egal, was mit Christian Rasmussen gerade passiert, so, wir müssen einfach unbedingt irgendwie diese Punkte jetzt erstmal holen und jetzt gerade in diesen Spielen gegen Magdeburg und nächste Woche Dresden und dann eben auch kurz vor Weihnachten gegen Fürth, so, da ist das nochmal sowieso nochmal viel, viel mehr wichtig, als es ohnehin schon wichtig ist, jetzt halt irgendwie ein paar Punkte zu holen, damit wir da nicht komplett unten reinrauschen. Und um Christian Rasmussen persönlich kann man sich dann halt immer noch irgendwie später kümmern. So, natürlich heißt das nicht, dass man den jetzt irgendwie außen vor lassen muss. Also wir haben halt einfach keinen auf der Seite und wir haben halt einfach auch relativ wenige Spieler, die halt so ein großes Potenzial haben. Aber ich würde jetzt auch gar nicht unbedingt ausschließen, dass der jetzt auch gegen Dresden halt wieder startet oder eben auch starten muss, einfach weil es halt nicht so viele Alternativen gibt. Aber also an dem Tag war das halt wirklich überhaupt gar nichts. Und ja, und spätestens nachdem, dass er dann halt eben die nächste 1000%ige Möglichkeit, die im Magdeburg da halt wirklich auf dem Silberteller halt irgendwie offeriert, halt eben auch nicht nutzen kann, einfach weil er da wieder zu unkonzentriert ist bei der Ballmitnahme. So, das setzt dem Ganzen dann halt eben die Krone auf.
Es geben euch ja nicht nur der weitere Spielverlauf, sondern auch ich recht. Ich wollte trotzdem nochmal, ich wollte mal kurz darauf hinweisen, was da eigentlich gerade schief geht mit diesem Spieler, den wir als unseren Heilsbringer geholt haben. Aber selbstverständlich
Klaus hat er recht. Als Heilsbringer geholt hat für 1 Million Ablöse.
Genau. Auf jeden Fall eine dieser...
Das hat alles Konsequenzen.
Eine dieser Situationen, wo er hinterher trabt, die muss Asusi dann auf Kosten eines Freistoßes bereinigen, wo es dann mal im zweiten Nachschuss so kommt, dass auch jetzt Florian Kastenmeier sich mal wieder auszeichnen muss und so nach und nach aufrückt zum Spieler des Spiels. Gäbe es da nicht die 90 plus fünfte Minute, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Da drauf kommen so zwei, also Magdeburg macht zusehends hinten auf und es kommen so zweimal hintereinander Situationen, wo man 3 gegen 3 ganz schlecht ausspielt, wo man eigentlich auch den Deckel schon drauf machen kann und dann wird Rasmussen rausgenommen. Ja, kurz darauf gibt es fast noch dieses Hackentor von Barış Artık. Es wird nochmal gewechselt und Christopher Lenz kommt rein. Kurz nachdem Kenneth Schmidt dann noch auf der Linie klärt, kommt es dann dazu, dass Christopher Lenz nach langer Verletzungspause den denkbar unwürdigsten Moment erwischt für, ich weiß gar nicht, der wievielte Ballkontakt von ihm auf dem Spielfeld das war, aber es waren können noch nicht viele gewesen sein. Und er fälscht dann eine Hereingabe, die wahrscheinlich gar nicht so gefährlich geworden wäre, unhaltbar für Florian Kastenmeier ins Tor ab und es steht plötzlich 1:1 und alles, was man vorher gedacht hat, warum macht man den Sack nicht zu, ja, kommt da direkt wieder.
Hat ich glaube, aber, was man halt sagen muss, ist jetzt nicht Christopher Lenz Fehler.
So, nein. Es ist unglücklich. Ich meine es auch nicht, so ein Fehler, aber wenn der den Ball nicht berührt, ich glaube, dass es dann wahrscheinlich auch nicht
wahrscheinlich,
kurz danach 1:1 steht.
Aber wie Florian Kastenmeier später auch im Interview nochmal sagt, wir haben uns alle in alle Bälle geworfen. Also das war ein weiterer Ball, in den sich ein Fortuna geworfen hat. Da ist es dann halt wirklich komplett schief gegangen. Trotzdem ist Christopher Lenz echt mit einer Aura da aufs Spielfeld getreten, dass ich direkt wieder verstanden habe, warum man den holt, weil der wirkt ja wirklich sehr selbstbewusst und sehr, ja, hat irgendwie eine sehr, sehr gute Ausstrahlung da auf dem Platz, finde ich. Ist jetzt natürlich leichter, das so hinzunehmen, dass ihm dieses Unglück passiert, weil es eben am Ende noch gut ausgeht. Christopher Lenz wird aber in der kurzen Zeit, in der er auf dem Platz ist, zum besten Torschussvorlagengeber der Fortuna in diesem Spiel.
Ja, mit 2 Torschussvorlagen. Man sagt auch sehr viel über dieses Spiel aus und über die guten Flanken, die Christopher Lenz schlägt. Ja, das muss man auch sagen. Denn das Ding da, was Itten köpft, man weiß nicht so genau, an die Latte, was glaube ich bei den Expected Goals der Fortuna irgendwie einen sehr hohen Ausschlag gegeben hat, weil das von der 5-Meter-Kante kommt. Und das vielleicht auch nochmal etwas
gerade zurück.
Das passt halt, ja, genau, es passt aber halt natürlich, dass die Fortuna halt qualitativ hochwertige Chancen hatte und in der Quantität ein bisschen nachlässig war. Also ich habe ja noch gesagt, ja, es sind noch 5 Minuten Nachspielzeit. Die Fortuna kann das auch noch gewinnen.
Das habe ich natürlich nur gesagt.
Weil, ja, das habe ich gesagt. Wow. Ich habe Zeugen dafür, 2 Stück. Einer davon ist auch über 18.
Der andere erzählt dann nochmal von den Leoparden und so. Genau,
der andere weiß es wahrscheinlich nicht mehr, aber Weil erstens, wichtiges Learning für einen Vierjährigen, wenn man 1:0 führt und ein Gegentor bekommt, heißt das nicht, dass man verliert. Großer Fan des Unentschiedens wurde in dem Moment halt quasi geboren, könnte man sagen. Ich habe nicht dran geglaubt, dass das passiert, aber irgendwie, und vor allem habe ich es gesagt, weil neben mir ja die Völkerwanderung der anderen Eltern schon im vollen Gang war. Und der direkt neben mir saß mit dem Kind, der ist halt gegangen und der Mann neben ihm sagte noch, ja, die sind mit dem Auto, deshalb gehen die früher. Wo ich mir dachte, Alter, du bist halt nur, wenn du 10 Minuten früher zu Hause bist, gehst du jetzt hier 5 Minuten früher. Das kannst du nicht machen. Und vielleicht habe ich es deswegen auch gesagt. So. Mhm.
Also ich würde gerne schon auch nochmal eben auf diesen Moment halt eben nochmal besonders hinweisen. Also ich weiß nicht, was das, also das klingt ja so, als ob ihr das da auf jeden Fall relativ entspannt zur Kenntnis genommen habt, Jan. Natürlich irgendwie auch so ein bisschen als elterliche Vorbilder, klar. Aber ich glaube bei mir, also auch die Art und Weise, wie dieses Tor ja fällt, ne, also es ist ja wirklich eine Kunstform, diesen Ball so abzufälschen. dass der dann halt irgendwie durch diesen einen Korridor halt irgendwie an den Innenpfosten springen kann. Also das ist ja schon der Wahnsinn. Und dass das in der 88. Minute halt passiert. Also ich dachte halt wirklich so, ja, natürlich fällt dieses Tor genauso jetzt in diesem Moment. Und es ist einfach nur ein weiterer Baustein halt eben in diesem taumelnden Weg nach unten, den die Fortuna eben angetreten hat. Und natürlich werden wir auch dieses Spiel halt irgendwie nicht gewinnen und finden halt irgendwie einen Weg, uns am Ende selbst zu schlagen. Und es hat einfach alles viel zu viel Sinn gemacht. Also ich habe ehrlicherweise überhaupt nicht diese Gedanken gehabt, so weiß ich jetzt, sind jetzt irgendwie noch x Minuten zu spielen, sondern es war halt einfach eher so, ich dachte, krass, was macht das jetzt mit der Mannschaft? Wie sollen wir jemals wieder ein gottverficktes Spiel gewinnen? So, und ganz irgendwie untermatet
dann
irgendwie
dieses... Gedanken hatte ich dieses, auch nicht, ich hab's nur gesagt.
Ja.
Das eine ist ja, das ist ja ein Teil des Great Parenting, nur wenn man halt etwas sagt, heißt es nicht, dass man davon überzeugt sein muss.
Aber ich fand trotzdem, also in dem Moment, in dem das Tor fällt, war ich auch geschockt und habe damit nicht gerechnet, aber schon eine Minute später hat man gemerkt, dass die Fortuna selber sich davon hat nicht umschmeißen lassen und noch dran geglaubt hat, dass sie das Spiel noch gewinnen kann. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Also ich fand so insgesamt, wie man mit diesem Schock umgegangen ist, schon ziemlich gut.
Ja, fand ich auch.
Das war wirklich so Mut der Verzweiflung irgendwie, ne? So. Irgendwie hat man es da geschafft, nicht die Köpfe hängen zu lassen, sondern wirklich einfach nur noch, ja, vielleicht mit einer Wut oder sowas im Bauch da, ja, fand ich auch sehr schnell sichtbar.
Weil, glaube ich, auch der Zeitpunkt der Fortuna in dem Sinne. Auch
eher wie Lou erlebt.
Ja, aber der Zeitpunkt des Gegentors ist da, kommt der Fortuna halt entgegen, wenn sie es schafft, nicht den Kopf hängen zu lassen. Weil in der Endphase machst du ja eh nichts mehr mit. Was ist unsere Spielidee? Was hat uns der Trainer wieder auf den Weg gegeben? Was wollen wir eigentlich machen? Was können wir eigentlich? Sondern da geht's halt darum, okay, irgendwie noch was zu erzwingen, Standardsituationen herzustellen. Und das ist dann die Situation, wo dann halt der Ball an die Latte kommt und lange rauspöllen. Und das ist dann in der 95. Ja, hast du halt die Gelegenheit.
Aber auch das passiert doch eigentlich nur, weil Magdeburg halt auch eben mit dem Mute der Verzweiflung halt angreift und halt komplett kopflos irgendwie auf Sieg spielt. Also ich fand das generell, also diese ganze zweite Halbzeit war ja absolut wild irgendwie und in diese Schlussphase dann eben auch. Also das hat, glaube ich, irgendwie auch wenig, wo man jetzt sagen kann, da kann man jetzt halt eben inzwischen strukturiert drauf aufbauen. Aber das muss es halt natürlich auch nicht haben.
Nee. Aber zum Mute der Verzweiflung gehört dann natürlich auch nach diesem 1:1 sofort Elias Egoli mit seinen über 2 Metern auf den Platz zu bringen, der dann vorne vielleicht noch ein Kopfballduell gewinnen kann. Und an dieser Stelle schieben wir mal eben einen Glückwunsch zum ersten Profivertrag ein.
Ja, das ist wirklich feine Sache, dass man das unter Dach und Fach bekommen hat. Und ich würde auf jeden Fall auch noch einen weiteren Spieler aus dem Nachwuchs loben sollen, nämlich Sima Suso. Der kommt halt für die letzte Viertelstunde halt eben nochmal rein. Und das hat mich dann ziemlich überrascht, dass er halt auf die Position im zentralen Mittelfeld gegangen ist und halt eben nicht auf die Außenposition und da eben auch eine ziemlich verantwortungsvolle Rolle bekommen hat und das in den letzten Minuten, finde ich, wirklich gut gemacht hat. Also das war jetzt ein weiteres Mal, dass der mich halt eben in so einem Kurzeinsatz wirklich überzeugt hat. Und das ist wirklich eine positive Überraschung. Also wollte ich nur nochmal gerne darauf hinweisen.
Es war halt einfach sehr gut von Markus Anfang, ihn auf die nächste Woche vorzubereiten, da ja Azusi die 5. Gelbe gesehen hat, wird halt Suso eventuell halt einfach weiter in der Mitte spielen.
Mal was Neues ausprobieren, aber ich schließe mich da an, hat er hervorragend gemacht, ja. Fand ich sehr gut.
Genau, und dann kommt halt der lange Ball, Itten schafft es halt irgendwie zu stören und Danny the Man Schmidt mit einer perfekten Flanke. Also er nimmt halt den auftitschenden Ball genau in dem Moment, trifft er ihn, dass es auch eine schöne Bogenlampe gibt, die dann halt auf Ittens Kopf landet, der das aber auch sehr gut macht, ins lange Eck zu köpfen.
So. Ja. Und in dem Moment entlädt sich das gesamte Genörgel, das gesamte Gefluche dieser 90 Minuten in der Kneipe dann doch nochmal zu einem Jubel. Und ich hatte kurz heute nochmal drüber nachgedacht, dass ich ja hier auch von einem anderen nicht weiter genannten Verein die Berliner Fankneipe hier auf der Straße, wo ich wohne, habe. Und dann immer schon, je nachdem, wie es natürlich ausgeht, mitbekomme, ach, die spielen jetzt gerade, ach, da ist jetzt ein Tor gefallen. Und in dem Moment haben auf jeden Fall alle mitbekommen, dass da gerade die Fortuna spielt. Ja.
Sehr. Ja. Solche Spiele gibt's. Was will man dazu sagen? Also...
Weitermachen,
2-1, irgendwie mitnehmen, war schön, dass man das gewonnen hat. Viel mehr kann man daraus, glaube ich, nicht ziehen. Die ganzen Dinge, die man vorher schwierig waren, waren heute, waren am Sonntag auch wieder schwierig.
Ja.
Man hat, ich habe jetzt irgendwie versucht, irgendwie Kenneth Schmidt mir schön zu reden. und keine Ahnung. Also das ist ja, weiß ich nicht.
Also bloß nicht blenden lassen und jetzt denken, das war der Turnaround. Also.
Aber ja, das wir haben irgendjemand ein Spiel gewonnen. Das ist so wichtig. Ja. Das ist so wichtig.
Ja.
Dieses Spiel gegen den direkten Abstiegskandidaten zu gewinnen. Also es war wirklich schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel.
Auf jeden Fall.
Dass man gewinnen konnte. Und deswegen würde ich sagen, einfach weitermachen.
Ja, und gerade eben auch, wenn man sich halt eben auch von diesem, wie man sich eben von diesem Nackenschlag erholt. Also das ist halt wirklich eine Qualität, die wir von Fortuna diese Saison noch nicht gesehen haben. Und vielleicht haben wir es ja wirklich geschafft, das Vorzeichen zu drehen, auch wenn rein spielerisch nun wirklich überhaupt gar nichts darauf hingewiesen hat. Aber das wissen wir alle, im Fußball ist das eben sehr häufig auch völlig egal. Und dass halt eben mehr Qualität in dieser Mannschaft steckt, als sie das bisher gezeigt hat, das wissen wir auch oder vermuten wir zumindest alle. Und können von daher, glaube ich, wirklich eben auch hoffen, dass man das dann in den nächsten Wochen eben mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken jetzt eben auch wieder mal häufiger abrufen kann. Ja, einen Satz würde ich gerne noch zum Spiel sagen, und zwar eben auch noch eine kleine unschöne Sache, und zwar während der Jubelszenen der Magdeburger zum 1:1, was ja direkt vor dem hier von unserem Zlöffer Block, vor der Südtribüne halt eben passiert ist, kommt es dann eben noch zu einem weiteren Zwischenfall, nämlich dass eine offizielle Fotografin, die halt direkt am Spielfeldrand sitzt, von einem Becher getroffen wird. Also den Vorfall selber haben wir nicht gesehen, aber wir standen halt trotzdem direkt da drüber oder relativ in der Nähe auf jeden Fall und haben dann eben auch ziemlich lange gesehen, wie diejenige dann halt eben behandelt wurde, und das hat eben auch ziemlich lange gedauert, bis ihr da geholfen werden konnte, und das war halt eben auch wirklich überhaupt nicht schön, das eben mit anschauen zu müssen. Und ja, und deswegen umso schöner, dass man jetzt heute zumindest in der Presse lesen konnte, dass sie da jetzt keine schwerwiegenden Schäden von getragen hat und es ihr wohl wieder ganz gut geht. Und aber trotzdem da auch nochmal, ich glaube, unser allergrößtes Unverständnis dazu, wieso man halt mit irgendwelchen Gegenständen aufs Feld wirft, das ist halt echt einfach eine Riesenschweinerei.
Jo, 3 Punkte mehr auf dem Konto. Und nu?
Name.
Jason, Lou, bist du soweit? Willst du uns was erzählen zu Dynamo Dresden? Oder habt ihr noch irgendwas Abschließendes ansonsten zum Spiel zu sagen?
Dresden, bitte.
Ja, es steht auf jeden Fall das nächste relativ wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten an. Also ich glaube, wenn wir uns die Tabelle angucken, dann gehört Dresden mit Sicherheit zu den 2-3 Teams, die wir ausmachen können, von denen wir so ein bisschen damit rechnen können, dass die wahrscheinlich bis zum Ende da eben auch unten mit drin hängen werden. Von daher, wenn man das erfolgreich gestaltet, würde man natürlich einen riesen Schritt machen. Aber immerhin sind wir jetzt durch dieses 2:1 gegen Magdeburg auch in der Situation, dass halt auch bei einem Unentschieden oder ganz eventuell sogar bei einer Niederlage halt irgendwie nicht das Ende der Welt vor der Tür steht. Aber es wäre natürlich wirklich sehr, sehr wichtig, da irgendwie zu punkten. Ja, auch die Dresdner waren in derselben Situation wie die Magdeburger, hatten 7 Punkte auf dem Konto, haben aber dann jetzt mit 2:1 bei Bochum gewinnen können und sind damit ja zumindest den Magdeburgern wieder einen Schritt voraus und haben halt eben so ein bisschen den Anschluss an die ja ins untere Mittelfeld so ein bisschen herstellen können. Ja, also vor Freitagabend war das natürlich absolut als ein Duell der Giganten zu erwarten. Dresden hatte bis Freitagabend 9 Spiele in Serie nicht gewonnen, die Fortuna 6 Spiele. Von daher sind es jetzt eben 2 Mannschaften, die nach einer sehr, sehr schwachen Phase gerade wieder ein Erfolgserlebnis gehabt haben. Da muss man natürlich jetzt mal gespannt erwarten, wie sie eben damit umgehen werden. Ja, was man auf jeden Fall nochmal rausstellen kann bei den Dresdnern, ist es wahrscheinlich so, dass man da zumindest insgesamt etwas ruhiger sein wird. Da war von Anfang an klar, dass man wahrscheinlich große Teile der Saison im unteren Tabellendrittel stehen wird. Was man natürlich, glaube ich, an Dresdner Stelle auch noch gerne ändern würde, ist, dass man halt einfach auch zu Hause ein bisschen heimstärker werden muss. Mittlerweile, da ich das Fortuna jetzt gewonnen hat, sind die Dresdner, glaube ich, die einzige Mannschaft, die zu Hause noch nicht gewonnen hat. Nur 2 Punkte zu Hause. Das ist natürlich für uns jetzt erstmal auch eine gute Nachricht. Ja, die Mannschaften haben auch noch eine weitere Sache, wo sie relativ nah beieinander liegen, finde ich ganz spannend. Fortuna ist das Team mit den zweitmeisten Flanken in der Liga. Dresden hat nochmal deutlich mehr. Also scheint so ein bisschen darauf hinzudeuten, dass das halt eben häufig so ein Plan B ist für Mannschaften, die halt vorne irgendwie nicht so viel rumbekommen. Aber ich glaube, so die Bedeutung der Flanken hat sich ja wirklich ja stark in diese Richtung entwickelt, eben über die letzten Jahre. Ja, was ins Auge sticht, ist, dass jetzt Dresden für einen Aufsteiger eine Mannschaft ist, die schon einen eher offensiveren Ansatz hat, sowohl mit Ball als auch ohne Ball. Also da hat Gegenpressing, also auch ein frühes Gegenpressing, einen sehr, sehr hohen Wert. Wenn das halt eben nicht greift, zieht man sich halt zurück. Aber es ist schon eben eine aktive Spielidee, eben auch ohne Ball. Und mit dem Ball möchte man halt wirklich halt eben auch durchaus was kreieren. Und ja, und da hat halt Thomas Stamm halt wirklich auch geschafft, jetzt über die letzten Jahre da einiges zu implementieren bei den Dresdnern. Also das sind schon Spiele, wo eher mal Tore fallen, wo es eher mal ein bisschen hin und her geht. Aber Dresden ist eben auch eine Mannschaft, die eben defensiv immer auch relativ viel anbietet, gerade weil, wenn man dann eben mal so einen Durchbruch hat, einfach auch die Restverteidigung oft einfach nicht die Qualität hat, um dann halt eben Spieler in so einer 1-zu-1 Situation irgendwie auch mal zu stoppen. Was jetzt ganz aktuell nochmal ins Auge fällt, ist, dass Dresden dieses Spiel in Bochum hat gewinnen können, weil man zum ersten Mal seit langem mal wieder eine größere Umstellung vorgenommen hat, ist von einer Vierer- auf eine Dreierkette gegangen und hat sich dann ganz speziell an den Bochumern ausgerichtet. Uwe Rösler hat bei Bochum jetzt immer viel mit so einem ganz, ganz kompakten Block gespielt, wo halt einfach die Abstände super gering sind, weswegen halt immer sehr, sehr viel Platz auf dem ballfernen Flügel gelassen wird. Das kennen wir auch noch so ein bisschen aus der Rösler-Zeit bei uns bei der Fortuna. Und da hat sich Thomas Stamm ja dann wie einiges zu überlegt, weswegen eben sehr, sehr viele Verlagerungen gespielt wurden. Bin ich gespannt, ob man das so in das Spiel gegen die Fortuna wird übernehmen wollen oder ob man das sich da wieder halt ein bisschen anpasst. Aber wir sehen auf jeden Fall, die Dresdner sind jetzt vielleicht ein bisschen schwerer auszurechnen, weil es jetzt eben vor kurzem eben einen Systemwechsel gegeben hat. Ein Gewinner dieses Systemwechsels ist mit Friedrich Müller. Ein sehr interessanter Spieler, hat jetzt sein erstes Zweitligaspiel gemacht, 19 Jahre alt, kommt aus der zweiten Mannschaft von Dresden, hat dann eben jetzt debütiert am Freitag und das ist wirklich bemerkenswert, weil hat halt bis dahin nur in der sechsklassigen Sachsenliga gespielt, wurde halt eben extra mit reingenommen, weil er halt eben als linker Innenverteidiger relativ viel Qualität halt eben auch am Ball hat und eben auch diese Verlagerung gut spielen und vorbereiten könnte. Also auf den kann man auf jeden Fall mal ein Auge werfen. Dann wird für Thomas Stamm noch zu klären sein, spielt man mit einem Stürmer, spielt man mit zwei Stürmern. Zuletzt, wenn man mit zwei Stürmer gespielt hat, war das halt immer das Votum, dass halt eben mit unseren alten Bekannten Vincent Vermey und Christoph da Ferner gespielt wird. Vincent Vermey nach dem Wechsel lange krank gewesen, ziemlich fies, ist jetzt gerade erst zurückgekommen, zweites Spiel von Anfang an und hat dann gegen Bochum auch direkt getroffen, wirklich auch ein sehenswertes Tor, wo der Ball halt von der linken Seite reingespielt wird und trifft dann mit dem rechten Außenriss ins lange Eck. Also so ein Tor haben wir von ihm bei Fortuna auf jeden Fall nicht gesehen. Und da Ferner hat auch schon 5-mal getroffen. Also ja, sind da durchaus doch einige Themen gegeben, die uns Düsseldorfer dann irgendwie doch mehr oder weniger schmerzen. Aber ja, trotzdem natürlich kann man sagen, von der individuellen Qualität her, sollte die Fortuna da, wenn man da irgendwie ans Leistungsmaximum kommt, natürlich die Oberhand haben. Aber auch Dresden hat da durchaus den ein oder anderen Spieler, der wirklich einiges drauf hat. Und ja, und ich würde halt eben auch denken, wenn wir mit der gleichen Leistung vom Samstag jetzt irgendwie da in Dresden auflaufen, dann haben wir da wahrscheinlich relativ wenig zu holen. Also da sollte wirklich deutlich eine Leistungssteigerung kommen. Ja, wie seht ihr das? Ich glaube, Moritz, wenn wir jetzt über eventuelle Personalwechsel sprechen, du wärst auf jeden Fall jemand, der sagen würde, Christian Rasmussen sollte auf jeden Fall den nächsten Start bekommen. Oder wie siehst du das?
Ich weiß es nicht genau. Ich habe in dem Spiel gedacht, okay, wenn er halt wieder so abgefuckt und frustriert vom Spielfeld gehen muss, wird es in den nächsten Spielen erst recht schwieriger. Von daher würde ich mich da jetzt nicht drauf versteifen, dass er unbedingt spielen müsse, weil vielleicht muss man den jetzt auch erstmal noch mal ein bisschen hinbiegen und einnorden, weil so geht's ja nicht. Und wenn er jetzt eben nicht dieses Erfolgserlebnis hatte, bin ich da jetzt kein großer Befürworter davon, ihn aufzustellen. Ich frage mich ein bisschen, was mit Shinta Appelkamp ist, ob der irgendwann noch mal eine Option werden könnte.
Raimund dann, oder
ich,
was?
Ich glaube, ja,
Luca Raimund. Ja, du kannst du überlegen, wie du Asusi ersetzt, ne? Das ist ja halt die große Frage.
Ja, das ist die große Frage.
Was irgendwie das krasse Loch im defensiven Mittelfeld aufzeigt. Über Breithaupt haben wir ja schon gesprochen, der irgendwie spielt, weil, naja, es gibt halt da nicht so die Auswahl. Und Asusi fällt immerhin nicht ganz stark ab. Also das wird nochmal sehr
vielleicht
schwierig, weil Asusi
startet zu so.
Ja, also keine Ahnung, sowas musst du ja überlegen. Oder du machst
die Frage ist halt, wen du statt Rasmussen bringst, ne? Wenn du nicht mit Rasmussen startest. Also Danny Schmidt wahrscheinlich eher nicht.
Wenn du wieder mit Fünferkette spielst, kannst du natürlich den Schmidt als zweiten Stürmer bringen. Und dann spielst du halt aber sehr offensiv mit Breithaupt, Appelkamp, Muslia, 5-3-2. Aber
schwierig, ja. Naja.
Ich würde mich auch besser fühlen.
Das ist ja ohnehin schon so ein Problem.
Ja, ich würde mich auch besser fühlen, wenn man da halt irgendwie vielleicht im Mittelfeld irgendwie noch jemand anderen in petto hätte, als Shinta Appelkamp halt irgendwie als zweiten zentralen Mittelfeldspieler. Ja, Haya man könnte natürlich dann wie Emma wieder auf den Emma einmal rüberziehen und Christopher Lenz dann, falls er fit sein sollte, was unwahrscheinlich ist, aber wir können das natürlich schwer einschätzen. Vielleicht kann er starten, kann natürlich sein, aber ist natürlich so eher unwahrscheinlich.
Da läuft ja jetzt so eine Wette. Ja.
Okay.
Und Wirtschaftsprofessor mit das ist ein bisschen zu höhnisch
mit einem Fortuna-Mitglied. Ja.
Ja, ich lasse es jetzt alles an.
Ja, also aber man könnte auch auf Viererkette wieder umstellen und dann kannst du Haier als Defensiven aufstellen. Wir haben Suso, der auch mal auf den Außenverteidigerpositionen spielen kann. Emma, der auch in der Viererkette spielen kann. Also die werden sich da schon was einfallen lassen. Ich glaube, der größte Fokus wird wirklich sein, wie setzen wir da ins defensive Mittelfeld jemanden, dem wir die Aufgabe zutrauen.
Ich glaube, je länger ich jetzt drüber nachdenke, umso mehr Sinn macht es, dass da halt wirklich Moritz Haier spielt und dass man halt irgendwie Emma auf rechts zieht. Und dann haben wir ja immer noch Sima Suso, der dann zwar startet, aber halt eben nicht diese neuralgische Position in der Zentrale bekommt, sondern halt eben auf den Außen. Also das wäre schon was ich mir vorstellen könnte, aber so muss man da halt eben sehr, sehr viel umbauen und das kommt auf jeden Fall schon absolut zur Unzeit. Auf der anderen Seite ist natürlich eben das Hauptproblem, dass da halt einfach generell eben nicht so, ja, dass wir da halt eben nicht so aus dem Vollen schöpfen können vom Kader her. Da hat auf jeden Fall Markus Anfang echt noch ein bisschen zu tun mit dem Tüfteln bis zum nächsten Sonntag.
Der Spieltag, der Spielplan ist brutal. Ist brutal.
Vor allem, der wird halt nach dem Dresden-Spiel nochmal richtig brutal.
Genau, dann Schalke, geht's nur nach fünf Tage danach auch schon, ja.
Man spielt jetzt entweder gegen Abstiegskandidaten oder gegen halt heiße Aufstiegskandidaten.
Ja, und irgendwie diese Aufstiegskandidaten halt auch irgendwie, das ist jetzt, ich meine, Fortuna steht ja nicht da unten so drin, weil man einfach insgesamt ein bisschen weniger Qualität hat, sondern einfach, weil man überhaupt nicht schafft, das umzusetzen, was man eigentlich kann. So, ne? Und dann kommen halt irgendwie mit Schalke eine Mannschaft, die halt mit Abstand das beste Pressing in der Liga spielt, und halt irgendwie mit Elversberg eine Mannschaft, die halt diese absolut tödliche Offensive hat. Die hatten jetzt, glaube ich, am Wochenende bei der bis dahin besten Heimmannschaft Karlsruhe irgendwie 5,5 Expected Goals. So, also man sagt halt ja oft, ja, okay, gegen so Mannschaften von oben, da klappt es dann plötzlich und so, aber das sehe ich halt in diesen beiden Spielen halt gar nicht. Ne? Das sind einfach reine Bonusspiele. Du musst dich halt einfach komplett auf dieses Spiel gegen Fürth und gegen Dresden jetzt vor allen Dingen natürlich konzentrieren.
Wir werden sehen, was wir dann nächste Woche sagen können, aber auch ein Salto Nullo bis Weihnachten wäre für mich nicht komplett verwunderlich, und ich sehe den Bock noch nicht umgestoßen und bin gespannt. Also weitermachen, 3 Punkte aufs Konto buchen und nächste Woche sind wir schlauer, ob das vielleicht sowas wie ein Trendwändchen war.
Genau. In dem Sinne, kommt gut durch die Woche. Bis dann.
Tschüss. Ciao. Mach's gut. Ciao.